Zum Mapa-Podcast für alle Mamas und Papas, die einfach Lust haben, in alle möglichen Themen rund um das Thema Elternsein etwas tiefer einzutauchen. Ich bin heute etwas aufgeregt, weil ich heute nicht Katrin und damit meine Mutter vor mir habe, die ich schon seit Ewigkeiten an meiner Seite habe, sondern weil ich heute wieder einen Interviewgast bei mir habe. Und zwar die wundervolle Jana Ritzen, die seit vielen Jahren auch schon meine Balletttrainerin oder man könnte eigentlich fast sagen Ballettmentorin ist, weil das ist ja irgendwie bei dir so viel mehr als nur normales Balletttraining. Einige von euch haben mit Sicherheit schon mal das eine oder andere von ihr gehört, weil, falls ihr euch erinnert, als ich kurz nach Idas Geburt habe ich regelmäßig immer mal Lives gemacht am Mittwoch, nachdem ich dienstagabends Training hatte. Und das begann immer mit, gestern hatte ich Training und ich hatte voll die Erkenntnis, weil meine Trainerin hat mir das und das gesagt und ich konnte es so in meinem Körper fühlen. Daher kennt ihr sie. Aber heute werden wir nicht über Ballett sprechen, sondern über das Thema Burnout. Weil Jana eine zweite Runde von einem ganz wundervollen Kongress macht jetzt innerhalb der nächsten Wochen. Genaues Datum darfst du dann nachher nochmal sagen, weil ich das nicht auf dem Schirm habe. Und ich finde einfach, dass es ein interessantes und wichtiges Thema ist, auch für uns erstmal, weil, glaube ich, Elternsein ein Thema ist, was voller Herausforderungen ist und durchaus auch manchmal sehr anstrengend sein kann und auch für unsere Kinder, die in eine Welt aufwachsen, wo wir noch gar nicht wissen, was für Herausforderungen kommen werden. Aber meiner Einschätzung nach werden diese Herausforderungen wahrscheinlich schneller sein, schnellere Wechsel mit beinhalten, wahrscheinlich weniger Konstanz in sich haben, als wir das so in den 90ern beigebracht gekriegt haben mit, ach ja, irgendwann hast du so deinen Job und dann bist du da mal 10 Jahre und vielleicht auch für den Rest deines Lebens. So dass es auch immer finde ich gut ist, dass wir mal gucken, okay, wie können wir unsere Kinder einfach gut rüsten. Und deswegen freue ich mich super, Jana heute hier zu haben, dass ich sie mal ein bisschen mit Fragen dazu löchern kann. So Infos sind ja auch immer für mich so als allererstes meine Neugier zu befriedigen und ich hoffe, dass für euch dann auch Input dabei ist. Herzlich willkommen, liebe Jana. Schön, dass du da bist.
Ganz, ganz lieben Dank, liebe Miriam, für diese wundervolle Einleitung. Und ich wusste das ja gar nicht, dass du mittwochs im Podcast, dass du darüber gesprochen hast, was für Erkenntnisse, also über die Erkenntnisse haben wir gesprochen, aber ich wusste nicht, dass du das mit deiner Community geteilt hast. Genau. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass wir dieses Thema besprechen dürfen. Und ich hoffe, dass ich euch gute Impulse mitgeben kann, die euch auch in eurem Alltag mit Kind weiterhelfen, mit Kindern vielleicht auch weiterhelfen. Ja, danke.
Sehr gerne. Ich freue mich total. Ich habe heute auch alle drei hier zu Hause. Also wir werden sehen, wie der Flow sich so zeigt in dem Podcast. Vielleicht kommen sie mal kurz vorbei besuchen, vielleicht auch nicht. Aber sie haben schon am Anfang festgestellt, so ist es halt mit Kindern. Genau, es gehört ja dazu. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, dass unsere Hörer einmal wissen, warum, also wer bist du und warum sprechen wir beide jetzt über das Thema Burnout? Weil so, du bist eigentlich meine Tanztrainerin, es ist naheliegend, dass wir jetzt einfach mal so einen Podcast über Burnout machen. Was ist da so der Hintergrund und warum kannst du über dieses Thema sprechen?
Genau, da hole ich mal ein bisschen aus, dann hast du ein bisschen Zeit.
Ja, genau, ich mache die mal schon.
Genau. Also wie du schon erwähnt hast, ich bin aktuell Tanztrainerin und komme ich aus dem Theater. Also ich war lange Solistin an verschiedenen Staatstheatern und habe in dieser Zeit einen Burnout erlitten. Und daraus ergab sich dann sozusagen, ohne dass ich das damals wusste, meine heutige Aufgabe, die ich heute so in dem sehe, was ich tue. Dass ich mich natürlich damals gefragt habe, ich bin immer ein Mensch gewesen, der viel ergründet hat und sich immer viele Fragen gestellt hat, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und als mir das dann eben passiert ist mit dem Burnout, ich habe natürlich da im Vorfeld schon gemerkt, über viele Monate und fast schon Jahre davor habe ich gemerkt, irgendwas läuft bei mir schief. Und ich konnte aber gar nichts dagegen tun, weil ich es nicht greifen konnte. Also ich hatte keinen Anhaltspunkt, wo ich hätte ansetzen können. Und dann bin ich halt einfach diese Schiene weitergelaufen, bis es mich halt irgendwann ungebremst voll an die Wand gefahren hat, ne? Und das Ganze wurde sozusagen abgebremst durch einen Nervenzusammenbruch, aus dem ich relativ schnell im Verhältnis zu Geschichten, die ich von anderen Menschen höre, habe ich mich relativ schnell berappelt, sage ich mal, obwohl ich wirklich kräftemäßig sehr am Ende war. Aber mein System ist eben auch einfach so darauf ausgerichtet, dass es weiterläuft, auch wenn du am Ende bist. Und das hat mir damals im Endeffekt dann aber auch wieder, es war im Endeffekt schon fast wieder positiv, dass ich das konnte, obwohl ich sehr am Ende war, weil es mir dadurch möglich war, sehr schnell wieder einzusteigen in den Beruf. Was für mich auch wichtig war, es hatte so ein bisschen diesen Charakter, wenn dich das Pferd abschmeißt, musst du ganz schnell wieder drauf, weil ich eben kurz vor einer Vorstellung einen Nervenzusammenbruch hatte und dann schon gemerkt habe, ich habe Angst, auf die Bühne zu gehen, weil natürlich diese Verknüpfung dann schon Bühne, Angst, Zusammenbruch, du schaffst das nicht. Diese Verknüpfung war schon gesetzt und ich bin nach 14 Tagen Krankmeldung tatsächlich wieder zurück und bin direkt auf die Bühne. Und das war eine ganz furchtbare Vorstellung, aber ich wusste, worum es geht. Es geht einfach nur darum, zurück auf die Bühne. Und da ging auch gleich schon dieses Fragespiel in meinem Unterbewusstsein, in meinen Gedanken los. Wie konnte das denn überhaupt so weit kommen? Und obwohl ich mich damals noch gar nicht so bewusst jetzt mit den Hintergründen befasst habe, ist mir klar geworden, im ersten Moment, ich habe hier ganz viel mit Manipulationen zu tun, die mir vorher nicht in dieser Form so bewusst war. Also ich habe sie gespürt, dass sie auch nicht gut für mich ist, was da so um mich herum passiert. Ich konnte sie aber nicht greifen und nicht verstehen und ich hatte kein Bewusstsein dafür, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen für mich. Also darauf zu achten, dass es mir selber gut geht, bevor ich groß meine Hilfe angeboten habe oder irgendwelche Aufträge übernommen habe oder was auch immer. Das waren eigentlich so die Anfänge. Da habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr schnell sehr krasse Fortschritte gemacht habe, die mich auch wirklich in meiner Persönlichkeit total gestärkt haben. Einfach dieses, ich erlaube mir jetzt mal Nein zu sagen, ich erlaube mir jetzt mal erstmal darauf zu achten, ob ich das überhaupt möchte und ob es mir gut geht, bevor ich irgendwas mache. Und so ging die Reise los und dann kam ich an den Punkt, dass ich gedacht habe, ich möchte aufhören zu tanzen, beziehungsweise hatte ich eine ganz klare Botschaft, dass ich aufhören soll zu tanzen. Das war wie eine Eingebung, das war wirklich ein ganz klarer Satz, du musst gehen. Und ich erzähle immer, das war der Tanz, der das zu mir gesagt hat, weil ich immer, ja, ich habe halt so eine besondere Beziehung zum Tanz und irgendwie ist der Tanz für mich wie so ein Lehrer, na, der mich einfach bestimmte Dinge lehrt, indem ich ihn praktiziert habe und alles, was damit zusammenhing. Und das war dann relativ schnell klar und sehr safe auch. Du musst gehen, okay, dann muss ich jetzt gehen. Und ich hatte zwar keine Ahnung, was dann kommt, aber der erste Wunsch war, ich möchte Menschen dabei unterstützen, aus ihrem Burnout rauszufinden, weil ich zu dem Zeitpunkt schon aus dieser Risikozone raus war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Angst mehr, dass mir das nochmal passieren kann. Und habe aber selber festgestellt, dass es sehr lange gedauert hat. Ich hatte auch keine Hilfe im Außen. Also ich bin auch nicht, abgesehen von den ersten Interventionen, ich bin nicht in eine Therapie gegangen oder ich habe mir auch keinen, von Coaches hatte ich damals, dass es sowas gibt, da hatte ich gar keine Ahnung von, das ist viel zu lange her. Und und so ging dann meine Reise los. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Stress- und Burnout-Coach. Und da ist mir aufgefallen, das erste Mal, dass halt gesagt wird, ja, Burnout kommt vom Stress. Und ich habe mir dann die Fachbücher durchgelesen. Das war 2011. Und habe ich gedacht, nee, das holt mich nicht ab. Das kommt, also Stress, ja, aber wieso habe ich den Stress? Also das war meine Frage, wieso gerate ich denn überhaupt in so einen Stress, dass dann daraus Burnout entstehen kann? Und ja, und das war dann immer so eine Frage, die mich, das war wirklich nicht so ein bewusstes Ding, das war sehr intuitiv, die hat mich irgendwie immer angetrieben, weiter zu suchen, weiter zu sortieren. Ich hatte gefühlt ein sehr chaotisches Leben, also ich hatte einfach keinen Durchblick bei vielen Dingen. Habe ich bis heute manchmal noch nicht, aber Es klärt sich langsam, ja. So, ich bin in viele Bereiche eingetaucht und um es dann jetzt mal kurz zu halten, ich habe halt einfach bei meinem persönlichen Drama natürlich angefangen, wie ich habe erkannt, dass ich keine Grenzen setzen, nicht Nein sagen konnte. Dann bin ich natürlich, warum kann ich das nicht? Dann bin ich in meine Herkunftsfamilie gekommen. Mit der Beschäftigung meiner Herkunftsfamilie, wie unsere Familienstruktur gestrickt ist, bin ich in die transgenerationalen Traumata gekommen. Dann bin ich von dort aus in die in die Kriegsenkelgenerationen gefallen, habe auf einmal festgestellt, boah, die haben ja exakt dieselben Symptome wie Burnout-betroffene Menschen. Dann bin ich von dort aus in die Patriarchatsforschung und dann von dort aus in die Ahnenforschung und das geht gerade so weiter und jetzt bin ich in der Geopolitik gelandet. Also das ist so, ich folge so meinem persönlichen Weg und suche aber, also je weiter ich grabe, umso größer werden die Kreise im gesellschaftlich strukturellen Sinne. Ja, also mittlerweile ist es wirklich eine globale Geschichte, wo ich so denke, ich frage eigentlich nur nach meiner Identität und lande in der Weltpolitik. Ja. Und das ist wirklich super spannend und total krass. Und das war eben im letzten Jahr so der Impuls. Boah, ja, du musst das alles mal, um das für mich selbst auch einfach mal zu sortieren und um mit Menschen aus diesem Bereich mal persönlich auch zu sprechen, denen ich schon lange gefolgt bin oder mit denen ich auch gearbeitet habe oder die sich einfach mit den Methoden und mit den Themen beschäftigen, mit denen ich mich auch beschäftigt habe, die wollte ich einfach mal alle zusammenbringen, um zu hören, könnte das eventuell sein, das war ja dann die These, mit der ich in den Kongress gestartet bin im letzten Jahr, könnte es eventuell sein, dass Burnout eine Traumafolgestörung der Traumatisierungen aus dem Zweiten Weltkrieg sind. Ja. Das wurde mir eben durch die Bank bestätigt, dass das durchaus so ist. Genau. Und so, jetzt habe ich zwar nicht erzählt, ja Gott, ich habe erzählt, dass ich Stress- und Burnout-Ausbildung gemacht habe, Coach-Ausbildung gemacht, ich habe ganz, ganz viele Sachen gemacht.
Ich glaube, das gibt ja einen guten Überblick, was dich so eigentlich in dieses Thema reingeführt hat. Und ich erlebe das ja selber. Die Ausbildungen, die sind ja immer so ein Part, aber was man dann selber so in der Erfahrung damit erlebt und dann selber seine eigenen Recherchen macht, ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich, weil das, was du erzählst mit diesem Kreise ziehen, das ist das, was wir seit Jahren beim Thema Kindererziehung machen, dass uns das in alle möglichen Themen reinführt.
Und Kindererziehung ist tatsächlich auch ein wichtiger Part, ne? In diesem, also ich hatte ja auch eine Speakerin dabei, die sich mit, wo es um Elternschaft geht, ne, dass man eben nicht erzieht, sondern Beziehungen zu den Kindern aufbaut. Ja.
Ja, genau. Wir sagen immer, oder für mich ist immer so mein Leitsatz, ich erziehe die Kinder nicht, ich begleite sie.
Genau.
Ich begleite sie auf ihrem Weg in das Erwachsenenleben, ich begleite sie auf ihrem Weg halt, wie sie ihr Leben leben wollen, aber ich bin halt immer so einen Schritt dahinter. Ich bin halt da, wenn sie mich brauchen, aber ich bin der Begleiter, nicht derjenige, der vorne zieht und sie da irgendwie reinholt.
Und das ist so wichtig. Ich glaube, dass wir uns momentan auch in so einer Umbruchsphase befinden. Also zumindest das, was ich hier wahrnehme, jetzt in diesem Land. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Aber in Deutschland nehme ich das schon wahr, dass es immer mehr Eltern gibt, die sich da Gedanken machen, wie sie es anders machen können. Und was ich auch schön finde, was ich wahrnehme, auch bei mir persönlich. Also ich habe sehr große Konflikte mit meiner Mutter. Ist immer so ein großes Konfliktthema für mich gewesen. Und ich habe jetzt aber, ich bin jetzt so an dem Punkt, wo ich immer mehr wertschätzen kann, durch was meine Mutter, meine Oma, also diese vor, dadurch, dass ich mich so viel damit auseinandersetze, ne, mit diesen Generationen vor uns, kann ich immer mehr wertschätzen, je tiefer ich in diese Themen eintauche, was diese Frauen geleistet haben. Und ich bin jetzt wirklich explizit bei den Frauen, weil das bei mir halt ein großes Thema ist. Und gleichzeitig finde ich es super schön, dass ich immer mehr Frauen treffe und auch ich selber mich in diese Richtung bewege, dass es nicht darum geht, dass wir es besser machen wollen, sondern dass wir es anders machen wollen und gleichzeitig aber honorieren und wertschätzen, dass die Generationen vor uns es nicht besser machen konnten, weil einfach ganz viele Umstände da waren, die es ihnen gar nicht erlaubt hätten, selbst wenn sie gewollt hätten. Und ich glaube, wir selber als Eltern, also ich bin ja auch Mutter von einer 9-Jährigen und einem 17-Jährigen und wir selber erleben, glaube ich, auch in unserem Alltag, wie oft wir gerne anders würden und es geht einfach nicht, weil die Strukturen es dir nicht erlauben. Ja. Also wir würden, glaube ich, alle uns ganz anders mit unseren Kindern umgehen und ganz anders für unsere Kinder da sein, wenn wir nicht solch bestimmten äußerlichen Zwängen unterlegen wären.
Ja, kann ich so absolut unterschreiben. Was ich so spannend finde an dem, wie du über Burnout sprichst, also vor deinem Kongress im letzten Jahr, den du gemacht hast, wäre ich wahrscheinlich auch eine gewesen, die gesagt hätte, okay, Burnout ist einfach eine super krasse Form von Erschöpfung. Man hat sich einfach so ausgebrannt bis zum geht nicht mehr und dann kann der Körper nicht mehr und der Geist nicht mehr und man braucht eigentlich einfach ganz viel Ruhe und dann kommen die Kräfte schon wieder zurück. So, das war so mein Bild von Burnout, was ich hatte. Und ich finde es so spannend bei dir, dass du halt sagst, okay, es ist so viel mehr als das. Es ist nicht einfach ausgebrannt und man hat sich erschöpft, man hat einfach zu viel trainiert und irgendwann sagt der Körper so, nee, jetzt machen wir mal hier 2 Monate Pause, bis meine Muskeln wieder wollen. Sondern es hängt so viel mehr dran. Und das finde ich auch gerade für uns Eltern so wertvoll, weil selbst wenn es diese Erschöpfung wäre, ja, und wir mit unseren Kindern erschöpft wären, dann haben wir da aber auch keine Lösungsmöglichkeit, weil du hast dann vom Tanz irgendwie diese Botschaft gekriegt, okay, wir lassen das jetzt auch und es geht irgendwie auch in einen anderen Weg, aber als Mutter diese Botschaft werde ich wahrscheinlich entweder nicht kriegen oder nicht hören wollen, weil ich sage halt einfach, gut, meine 3 Kinder, das erschöpft mich jetzt, ich bin dann mal weg, ich mache jetzt wieder hier ein auf alleine leben, sondern selbst wenn ich es mal schaffe, dann ein Wochenende frei zu haben und mich irgendwie wieder zu erholen, geht es halt Montag direkt wieder los. Ich kann nicht mal sagen, ich mache jetzt hier mal 3 Monate Pause. Das heißt, es braucht ja irgendwie andere Ansätze, mit denen wir arbeiten können. Und auch welche, die vielleicht auch dafür sorgen, dass, also jetzt, ja, du als Zuhörerin, wenn du merkst, okay, es ist irgendwie anstrengend mit meinen Kindern, du musst ja gar nicht erst an den Punkt kommen oder wir alle müssen ja gar nicht erst an den Punkt kommen, wo wir dann einen Nervenzusammenbruch haben. Sondern es wäre ja schön, wenn wir einfach vorher schon mal gucken können, was sind so Stressoren außerhalb von, ich habe halt viel Termindruck in mir und dass ich mir die anschauen kann, um ja einfach mit mir arbeiten zu können. Ja, und da immer wieder zur Kraft zu kommen, auch in Zeiten, wo es mal anstrengend ist. Und ja, ich würde gerne in eine da vielleicht direkt mal eintauchen in unserem Vorgespräch zu deinem Interview, was ich ja im Kongress mit dir machen darf, hast du immer wieder dieses Wort, wie hast du es genannt, Burnout-Mindset oder
Burnout-Mentalität.
Burnout-Mentalität genannt. Und da wollte ich dich mal fragen, was genau meinst du damit und gibt es da wie so, also hast du da wie so eine Liste, wo du sagen kannst, es sind so Sachen, die da in unserem Kopf, in unserer Mentalität dieses Burnout sehr ja, vorantreiben oder das Risiko erhöhen. Ja.
Also man kann das relativ gut zusammenfassen. Also Burnout-Mentalität ist eher so diese Haben-Geschichte und raus aus der Burnout-Mentalität ist mehr ins Sein zu kommen. Also Burnout-Mentalität kannst du mit 3 Punkten zusammenfassen. Das Gefühl, nicht genug zu haben, das Gefühl, nicht genug zu können und das Gefühl, nicht genug zu sein. Ich glaube, das kennen wir alle und alle haben wir das permanent dauernd das Gefühl, dass wir irgendwie nicht genügen und da rauszuwachsen aus diesen Ansprüchen, also ne, das ist jetzt so knapp zusammengefasst, aber wenn man da mal eintaucht, was bedeutet das denn eigentlich, dass du ständig das Gefühl hast, egal auf welcher Ebene, ob es jetzt dein Haben, dein Können, dein Sein ist, was bedeutet das denn überhaupt, dass du das Gefühl hast, dass du nicht genug bist? Wo kommt das her? Und dann geht eine Riesenwelt auf. Dann kannst du anfangen. Ja, dann passiert das, was ich gerade im Vorfeld erzählt habe. Dann fängst du an zu tauchen. Dann kommst du in ein Riesenfeld, wo du ständig irgendwas findest, wo du sagst, ah ja, da habe ich das erlebt, da habe ich das erlebt, da habe ich die Botschaft bekommen. Und wir werden ja generell in dieser Gesellschaft auch so großgezogen, immer noch leider. Na, das, ich nehme einen Wandel wahr. Es gibt immer mehr, die andere Wege suchen, andere Wege beginnen zu gehen und trotzdem ist das Gros ja immer noch, wir bringen unsere Kinder in die Schule, im Kindergarten geht's noch und ab Schulalter geht's, egal ob dein Kind ein Problem in der Schule hat oder nicht, ab Schule geht's los. Ja, dann wird der Stress richtig groß. Also ich will nicht immer auf die Schule schimpfen und ich weiß, da gibt's so viele Menschen, die es wirklich gerne anders machen wollen, die dort arbeiten, die sich ganz große Mühe geben. Aber dieses Schulsystem hat sich einfach überholt und Das ist ja auch ursprünglich, ich glaube, das haben wir alle auch schon ganz oft gehört. Das ist ja auch ursprünglich gar nicht für Menschen gemacht, wie wir heute sind und wie wir heute leben. Ja, aber das ist, wie ich es zusammenfassen kann. Ja, die Burnout-Mentalität ist eben immer das Gefühl, im Mangel zu sein, nicht genug zu sein und da hinaus zu wachsen. Und das bedeutet eben eine ganz große Auseinandersetzung mit dir selbst, mit deinen Werten und mit den Werten der Gesellschaft oder die Werte, die du in dieser Gesellschaft wahrnimmst. Das ist ja auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, in welche Familie wir geboren sind, in welches Umfeld, und sich da die Freiheit zu erlauben, und da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema Erlaubnis, sich die Freiheit zu erlauben, einen anderen Blickwinkel einnehmen zu dürfen. Ja, also dass ich einfach sage, ja, okay, alle machen es so, aber eigentlich finde ich das für mich persönlich total schwachsinnig. Ich möchte es anders. Also bei mir war jetzt zum Beispiel, das ist jetzt mal ein bisschen konkreter, wo gefühlt manche Lehrer manchmal ein bisschen schockiert waren, wenn sie mit mir gesprochen haben. Also wir kennen das, glaube ich, alle, dass wir so in die Schule gehen und dann hat man diese Eltern-Lehrer-Kind-Gespräche, die finde ich ganz furchtbar, weil dem Kind dann irgendwie 35 Sachen aufgezählt werden, was es alles schlecht macht. Und du gehst mit einem Kind rein, das ein Gefühl hat, so, ja, okay, mal gucken, und dann kommt es so klein mit Hut wieder raus. Und du sitzt daneben und denkst nur so, was passiert hier gerade? Ja. Also kommen zwei Punkte, also das hast du ganz toll gemacht und das hast du ganz toll gemacht, aber. Und wir wissen, dass aber, dieses Wort löscht alles, was im Vorfeld gesagt wurde, und dann kommt die Liste. Und die wird jedes Jahr länger. Und du denkst so, okay, irgendwie weiß ich auch nicht, ich nehme mein Kind anders wahr, als wie die Schule es wahrnimmt. Ja. Ne? Und ich habe aber sehr, sehr früh angefangen, schon als die Kinder noch im Kindergartenalter waren, bei beiden, dass ich gesagt habe, ich bin nur bis zu einem gewissen Grad verantwortlich für meine Kinder. Also zum Beispiel hatten wir jetzt ja gerade, bevor wir angefangen haben mit dem Interview, ich kann mein Kind und ich werde und will mein Kind nicht in die Schule zwingen. Ich werde es nicht an den Haaren in die Schule schleifen oder ihm irgendwelche Strafen androhen, wenn es nicht in die Schule geht. Wenn ich spüre, meine Kinder haben kein inneres Ja, um diesen Tag in der Schule, den sie nicht mögen, beide, zu bewältigen, zwinge ich sie nicht in die Schule.
So. Mal abgesehen davon, dass du es rein rechtlich ja auch
darfst du's
mal dürftest, weil es ja auch gewaltvoll wäre, dein Kind dann zu zwingen.
Und meine Tochter zum Beispiel ist auch jemand, die ist da sehr frei mit. Also ich frage manchmal, so stört dich das eigentlich nicht, wenn du morgens zu spät kommst? Nö. Ich habe da ein totales Trauma drauf. Ich hasse das, zu spät zu kommen. Aber bei mir hat das eben in der Kindheit auch Konsequenzen gehabt, weil wenn ich meinen Zug verpasst hätte, dann hätte ich eine Stunde lang auf dem Bahnhof, 30 Kilometer entfernt, am Abend, weißt du, abends um 8 hätte ich am Bahnhof in Stuttgart gestanden und wäre nicht nach Hause gekommen als 12-Jährige. Das wäre für mich ein Horror gewesen, ne? Und dann, ich sag das natürlich auch in den Gesprächen, ne? Wenn dann irgendwie das angemahnt wurde, ja, mit dem zu spät kommen und das müsste man in den Griff bekommen, sage ich, ist nicht meine Aufgabe. Die einzige Aufgabe, die ich habe, ist, ich wecke mein Kind morgens rechtzeitig und ich gebe dem Kind immer wieder so, du hast jetzt übrigens noch eine Dreiviertelstunde, jetzt ist es nur noch eine halbe Stunde, du übrigens in 20 Minuten geht die Schule los, wir sollten dann mal losgehen. Und dann sage ich vielleicht noch mal 10 Minuten vorher was. Und am Anfang war ich total gestresst, weil ich ja immer so unter Stress geraten bin, wenn wir zu spät gekommen sind. Und irgendwann habe ich gedacht, ist nicht meine Aufgabe. Das ist auch nicht meine Verantwortung. Das darf sie selber lernen, was dann passiert in der Schule. Und da halt nichts passiert in der Schule. Also ich weiß nicht, ob die Gleitzeit haben. So fühlt sich das für mich manchmal an. Jedenfalls passieren da nicht so unangenehme Dinge für sie, dass sie meint, sie müsste jetzt unbedingt rechtzeitig kommen. Und ja, und wie gesagt, also das gab es dann ganz am Anfang in der ersten Klasse, gab es das im Elterngespräch, und ich habe dann eben ganz klar gesagt, das ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist dafür zu sorgen, dass das Kind aufsteht und dass sie sich fertig macht und dass sie losgeht. Aber ich muss sie nicht zwingen und ich werde das auch nicht machen. Und ich finde, da beginnt dann der Job der Schule. Ja, mach doch bitte den Unterricht einfach so spannend für ein Kind, dass es gerne in die Schule geht. So, das funktioniert ja offensichtlich bei vielen nicht. Und da kann ich meinem Kind auch nichts erzählen. Ne? Das Einzige, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass wir uns, ich denke, dass wir jetzt zum Beispiel als Eltern uns von irgendwelchen Institutionen keine Verantwortungen aufdrücken lassen müssen. Zum Beispiel wie, du bist verantwortlich dafür als Elternteil, dass deine Kinder ihre Hausaufgaben machen, dass sie pünktlich kommen und so weiter. Das ist nicht mein Job. Ist nicht mein Job. Mein Job ist, meine Kinder dabei zu unterstützen, dass sie das schaffen.
Ja.
Aber wenn mein Kind so klar zu mir sagt, wenn ich es frage, hast du eigentlich kein Problem damit, dass du zu spät kommst? Nö. Dann muss ich sie doch ihre Erfahrungen selber sammeln lassen. Ja. Also ich kann dir natürlich sagen, du, ich mag das gar nicht. Ich finde das auch respektlos von meiner Seite aus. Ne? Ich als Lehrerin ja selber, ja, wenn ich in Ballettklassen und dann kommen die Leute.
Ja.
Ich meine, gut, ich finde das nicht schlimm, weil ich weiß, die Leute, die da 5 oder 10 Minuten später kommen, die kommen nicht aus Achtlosigkeit zu spät, sondern die haben es halt einfach nicht früher geschafft. Ne? Aber ich muss mir abgewöhnen zu sagen, merke ich gerade. Ja, ich denke, das ist wirklich wichtig, dass wir uns diese Verantwortlichkeiten nicht aufdrücken lassen als Eltern, weil uns das total stresst. Wir haben das nicht unter Kontrolle. Und das schadet unserer Beziehung zu unseren Kindern. Und das sehe ich nicht ein.
Ich finde das so cool, dass du das gerade sagst, weil es ist genau das, was ich auch denke und wo ich aber immer Hemmungen habe, das auch, sag ich mal, laut auszusprechen, besonders wenn es nicht gerade unserer Leute, die dann eh schon tief bei uns im Coaching sind oder so.
Ja.
Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde es einfach total schön, dass du das gerade erzählst und du hast ja auch ältere Kinder als ich, also du bist ja schon in diesem ganzen Schulding mit drin, bei mir kommt es jetzt erst dieses Jahr, weil ich das auch so wichtig finde, also ich sage immer, ich habe meinen Kindern halt das Leben geschenkt. Das ist ja so ein Satz, den wir einfach so schön poetisch eigentlich sagen, aber ich finde, ich versuche den immer mal wirklich wörtlich zu nehmen, weil für mich ist es, ich habe ihnen halt das Leben geschenkt. Und mit diesem Leben dürfen sie halt jetzt machen, was sie möchten. So, und das dürfen sie halt erkunden. Es ist ihr Geschenk, es ist ihre Erfahrung. Das heißt aber auch, dass ich da in diese Erfahrungen nicht so reinwurschteln sollte, so dass ich da meine Erfahrung draus mache oder dass ich am Ende 2 Leben gefühlt lebe. Ja, also das meiner Kinder, weil ich irgendwie versuche, ihre Erfahrungen zu kontrollieren und meins. Also danke, dass du das jetzt mir da auch nochmal gerade so diese Ruhe gibst, zu sagen, okay, es gibt doch noch andere. Ich bin nicht die einzige hier.
Das ist total wichtig, dass wir das machen. Ja, also da liegt natürlich auch ein großes kollektives Ding drauf. Ne? Also es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir Frauen nicht arbeiten gehen durften. Und das Einzige, worüber man sich definieren konnte und worüber man definiert wurde, waren die Kinder, wie die Kinder geraten sind.
Ja.
Ja, das heißt natürlich ist es doch total verständlich, wenn man so über diese älteren Generationen von Müttern spricht, dass die natürlich total auf dem Leben ihrer Kinder draufhängen und da alles kontrollieren wollen. Ja, weil das früher gezeigt hat, ob sie als Frau etwas wert ist.
Ja, und da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, dieses nicht genug haben, nicht genug sein, nicht genug, was war das dritte?
Haben, sein und können.
Nicht genug können. Mhm. Ja, und ich finde das so spannend, diese 3 Sachen, weil das war so für mich so die Reise der letzten 3 Jahre, festzustellen, dass eigentlich alle Themen, die ich hatte, die ich versucht habe, so in dieser äußeren Schicht zu lösen, am Ende immer auf diesen Kern zurückging. Es war immer dahinter eigentlich das Gefühl, ich bin nicht genug. Ich muss beweisen, dass ich genug bin. Ich muss irgendwie allen anderen zeigen, dass ich die Anerkennung verdient habe oder die Liebe verdient habe oder ne, dass eben das Geld verdient habe. Und du hast so gesagt, so, wenn man anfängt zu forschen, dann geht es so, findet man relativ schnell diese, wo das alles herkommt. Aber ich finde genauso in die andere Richtung. Es ist wie so eine Bubble in der Mitte und es hat so diese Sachen in die Vergangenheit, wo man weiß, wo es herkommt, aber auch, dass man, wenn man mal reinfühlt, sehen kann, in wie viele Bereiche des Lebens das eigentlich spielt. Also du hast am Anfang in deiner Geschichte dieses mit dem Nein-Sagen angesprochen zum Beispiel.
Ja, das ist die Spitze des Eisberges. Das ist die Spitze des Eisberges tatsächlich. Also das ist ja auch das Kernproblem im Burnout, dass die Leute keine Grenzen setzen und nicht Nein sagen.
Ja.
Ne? Da liegen 2 unterschiedliche Traumen drunter. Aber also so wie ich das jetzt in meinen jetzigen persönlichen Forschung, also bitte, ne, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich sage das jetzt so aus meinen ganz persönlichen Forschungsergebnissen heraus, aus meinen Selbsterforschungen, aber das ist tatsächlich so die Spitze des Eisbergs und darunter, also wir hatten das ja auch im Vorgespräch, für mich ist Burnout und vielleicht gilt es auch für ganz viele andere psychische Krankheiten, aber Burnout als Phänomen unserer Zeit, wie es ja so gerne beschrieben wird, ne, ist für mich tatsächlich wie so ein Brennglas. Da läuft alles zusammen, was in den letzten Jahrhunderten, also wirklich in den letzten Jahrhunderten einfach nicht funktioniert hat. Und ich habe in dem Interview zum Beispiel, ich habe ja eine Patriarchatsforscherin auch im Kongress dabei, die Gabriele Uhlmann, und mit ihr habe ich da auch drüber gesprochen, dass es für mich persönlich, mich aus der Burnout-Mentalität herauszuarbeiten, bedeutet, dass du das Patriarchat ablegst. Weil das ist ein Ergebnis des Patriarchats, dass wir, vor allem wir Frauen, denken, dass wir nicht genug sind und nicht genügen. Ja. Und das hört sich jetzt so groß an, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, denkt man, wie kommt sie denn jetzt auf diese Verknüpfung? Da kann ich jetzt einfach nur sagen, kommt am 4.4.
Ja. in den Kongress. Ich habe wohl genug damit zu tun, mir keine Gedanken zu machen, was andere Mütter über mich denken. Und dann soll ich auch noch ins Patriarchat.
Ja, und das ist aber, genau, und aber schön, dass du das sagst. Es ist so wichtig, gerade für uns Frauen, für die Männer auch. Definitiv. Aber für uns Frauen ist es super wichtig, in die Patriarchatsforschung einzusteigen, weil du Antworten bekommst von Fragen, von denen du nicht mal wusstest, dass du sie hast.
Ja.
Es löst sich durch diese Informationen, die du über die Patriarchatsforschung bekommst, löst sich ganz viel Entspannung aus. Ja? Also da kommt richtig viel. Also ich habe am Anfang die ersten Monate immer nur, habe ich doch immer gesagt, ja genau. Und plötzlich rutschte alles an seinen Platz und ich habe gesagt, ich habe immer alles richtig gemacht.
Ja.
Aber ich lebe in einer Gesellschaft, in der mir als Frau erzählt wird, dass ich immer alles falsch mache. Ja. Weil egal wie du es machst als Frau heutzutage, das hatte ich gestern auch mit einer Klientin im Gespräch gesagt, wir sind momentan, also da ging es um diese Vorannahme, wie wir Mütter sein sollten, ja, und wir sollen ja, wenn man so heute guckt, die Superfrau sein. Du musst ja Karriere machen, eine tolle Mutter, du musst eine Liebhaberin, eine Freundin, eine Tochter, eine Schwester, weiß ich nicht, was du alles können musst, und das natürlich alles immer mit einem strahlenden Lächeln, einem durchtrainierten Körper, na, du darfst nicht vergessen Yoga, nicht vergessen, was wir auch vorher hatten, cremefarbene Sofas mit dazu passenden Kleidungen für die Kinder, das, wenn man es jetzt mal so ein bisschen übersteht.
Oder wie müssen deine Kinder dieses Sofa auch respektieren, dass sie wissen, dass da keine Flecken drauf
sind? Das machen die natürlich gar nicht. Auf die Idee kommen deine Kinder natürlich überhaupt nicht. So. Und die sind immer friedlich und harmonisch und da gibt's nie Chaos und da ist immer alles organisiert und du machst natürlich immer auch dein Essen selber und kochst immer vor und so weiter und so fort. Ja, also das ist ja... Ja genau, du baust sogar noch selber an. Danke, den hatte ich noch nicht.
Ja, na klar, weil die Kinder müssen ja auch lernen, wo es herkommt. Also, und
wie richtig. Das ist so absurd, ja, wenn man das einmal ausspricht, was da für eine Erwartungshaltung auf uns selbst liegt, weil wir lachen jetzt darüber, aber das ist das Bild, mit dem wir rennen und mit dem wir die ganze Zeit konkurrieren, ja, mit dem wir uns permanent vergleichen. Und du denkst, sag mal,
und es geht halt überhaupt nicht darum, dass es nicht cool ist, mit den Kindern irgendwas anzubauen und dass es nicht cool ist, sich das zu Hause schön zu machen oder so, weil es ist wieder dieser Kern, der dahinter liegt. Ne? Wenn es aus diesem Mangel entsteht von ich bin nicht genug, ich kann nicht genug, ich muss irgendwie was beweisen, ich habe nicht genug, dann fängt es an, uns zu stressen. Wenn es aus der Fülle kommt und wir in uns diese Ganzheit fühlen von hey, ich bin genug, ganz egal, ob ich diese Paprika perfekt züchte in meinem Garten oder nicht und ganz egal, ob ich es heute hinkriege, noch die Küche aufzuräumen oder nicht. Und dann kommt aber aus der Freude heraus die Lust, dass sie sagen, hey, komm, lass uns in den Garten gehen, ein paar Sachen aussehen und uns um die Pflanzen kümmern. Dann ist es ja großartig, aber dann ist es halt diese Kirsche oben auf der Torte, die halt uns zusätzlich einfach eine total tolle Erfahrung ermöglicht und die uns wieder ermöglicht, mit unseren Kindern in Beziehung zu sein, anstatt dass sie ein weiterer Stressfaktor ist. Und darum, glaube ich, geht es, dass wir, und deswegen ist es so spannend, diesen Kern auch nochmal sich bewusst zu machen, weil wir suchen so oft diese Lösung im Außen. Oh, darf ich das jetzt noch machen oder nicht? Muss ich jetzt mein Haus irgendwie hier im Chaos versinken lassen? Weil als Mutter ist das ja voll in Ordnung. Oder muss ich jetzt irgendwie Ordnung schaffen? Weil wie sollen meine Kinder das sonst lernen? Es ist vollkommen irrelevant. Es geht darum, was fühlt sich für dich wahr an? Und nicht nur für den Rest deines Lebens, sondern auch heute. Es kann sein, dass es sich heute total wahr anfühlt, Frühjahrsputz zu machen und mit deinen Kindern das ganze Haus auszumisten. Und dann noch schöne Deko auf den Tisch zu stellen. Es kann sein, dass es sich morgen wahr anfühlt, dich mit einem Buch aufs Sofa zu setzen und zu sagen, und wenn mir die Suppe jetzt in dem Topf da verschimmelt, dann ist mir das auch egal, dann spiele ich morgen da. Ich sitze jetzt hier mit diesem Buch. Was fühlt sich für dich wahr an? Und da kommen wir halt immer mehr hin, wenn wir uns mit diesem Kern beschäftigen. Und vielleicht hast du. Ja, was können wir jetzt tun? Also bei uns sind ja immer so zwei Fragen, was können wir tun? Die eine Frage ist immer, was kann ich für mich tun als Elternteil, um mehr zu diesem Kern zu kommen? Und diese andere Frage ist ja, was kann ich mit meinen Kindern tun, damit sie diesen Kern in sich halt fühlen und eben nicht da reinwachsen, dass sie auch diesen Mangel in sich haben?
Also was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, ich glaube, das kommt ursprünglich von Gerhard Hüther, bin ich mir jetzt aber gerade nicht so sicher, war dieses, dass wir schauen, dass sich unser Leben stimmig anfühlt. Also dass wir nicht auf der Suche nach Glück sind, weil Glück liegt immer im Außen, ne? Sondern dass wir innere Freude entwickeln und dass wir ein Leben kreieren, das sich stimmig anfühlt. Und bin da lange mitgegangen mit diesem Wort stimmig. Und für mich fühlt sich das, weil du sagst, ich kam da schon gerade drauf, bevor du die Frage gestellt hast, weil du sagst, was für uns wahr ist. Und also Wahrhaftigkeit ist zum Beispiel für mich ein Wert, der schon immer ganz, ganz oben auf meiner Liste ist. Wahrhaftigkeit bedeutet nicht, die Wahrheit zu bunkern und zu sagen, ich habe die Wahrheit, aber ich lebe immer im Moment der Wahrhaftigkeit. Das heißt, das, was für mich heute wahr und real ist, danach richte ich mich aus und das darf nächstes Jahr anders sein, weil ich was dazugelernt habe, ne? Also nicht, weil ich jetzt einfach ein Fähnchen im Wind bin, sondern weil ich was dazugelernt habe und merke, oh, irgendwie warst du da auf der falschen Spur. Vielleicht versuchst du es doch mal anders. Aber dieses stimmig, was für mich an dem stimmig so stimmig ist, ist erstens das Wort liebe ich, weil du deinem Leben eine Stimme gibst, und zwar deine. Du bist die Einzige, die deinem Leben eine Stimme geben kann, damit es sich stimmig anfühlt. Das ist so eine Sache. Und das andere, was ich mag an stimmig ist, es muss nicht gut sein, weil unser Leben ist manchmal verdammt anstrengend und auf gut Deutsch fühlt sich's manchmal einfach nur, Kinder schnell die Ohren zu machen, scheiße an. Ja? Also es ist einfach so. Das bedeutet aber nicht, dass das dann nicht stimmig ist. Weil ich wenn ich zurückgucke, diese Phasen, wo es mir richtig schlecht geht und wo ich echt auch großen Mist gebaut habe, selber, mit mir, mit anderen, mit den Kindern, was auch immer, die sind stimmig gewesen für meinen Weg. Weil ich musste durch diese Phasen durchgehen, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln, um dadurch bestimmte Erkenntnisse gewinnen zu können, um bestimmte Traumata heilen zu können oder was auch immer, ja. Und das wäre für mich, das ist auch, was ich meinen Kindern immer mitgeben muss. Es muss sich für dich, muss ich nicht, möchte ich. Habe ich muss gesagt, ne? Ja, sehe ich schon. Ich habe so einen innerlichen Befehl. Das musst du deinen Kindern mitgeben.
Unbedingt, ansonsten ist alles falsch und versaut.
Genau. Nein, also das ist was ich meinen Kindern unbedingt auch mitgeben mag, ne? Es muss sich für dich stimmig anfühlen und stimmig heißt nicht, dass du auf der Suche nach dem Dauerglück bist. Ja, du musst nicht dieses berühmte Honigkuchenpferd, das durch den Regenbogenwald rennt. So und das, also das braucht nicht. Das hat auch nichts mit Glück zu tun. Und genau, und auch dieser Unterschied zwischen, dass du nicht das Glück suchst, sondern dass du die innere Freude suchst, weil Glück eben immer mit Dingen in Verbindung gebracht wird, die im Außen sind, also etwas, was ich im Außen erreichen möchte, womit du wieder dabei bist. Du bist jetzt, wo du gerade bist, nicht an der Stelle, wo es dir gut geht, weil du musst ja erst noch den Job machen und die Ausbildung und das und das und das erreichen und dann kannst du erst glücklich sein. Und wenn du das erreicht hast, bist du für einen kurzen Moment glücklich. Und wenn es was ganz Besonderes war, bist du vielleicht auch für eine Woche glücklich und dann lässt das schon wieder nach und du hast das nächste Ziel. Während so eine innere Freude, das ist ja etwas, was in dir drin passiert. Und das bleibt bestehen nach meiner Erfahrung. Ja, also wenn ich mich über etwas freue, was ich für mich geschafft habe, dann habe ich auch oft gar nicht so ein großes Bedürfnis, das zu teilen mit anderen, wie man das macht, wenn man irgendwas ganz Tolles erlebt hat, was man im Außen erreicht hat, dann weiß ich nicht, wie es bei euch ist, aber ich merke dann immer, das willst du, weißt du, was mir gestern passiert ist und dann will man das erzählen. Aber wenn du so einen Moment von innerer Freude hast, dann bist du nicht so davon abhängig, das irgendjemandem erzählen zu wollen, sondern du, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist so in dir drin. Und es erfüllt mich dann so dolle, dass ich merke, das reicht mir, dass ich alleine diese Freude erfahren darf.
Das kenne ich auch. Es ist genug, dass, also ja, dieses Wort Erfüllung ist, glaube ich, ganz passend, weil es erfüllt irgendwie alles und es braucht nicht noch extra was dazu, wie ein Teilen im Außen. Also ich kenne das auch, ja.
Ja, genau. Also das wären so, wenn ich zusammenfassen würde, was wir aus dem jetzigen Gespräch, wäre das wirklich klär die Verantwortung. Also wie viel Verantwortung kannst du deinem Kind schon selbst überlassen und da auch immer wieder überprüfen, ne? Die werden älter, die Kinder. Nur mal so zur Erinnerung. Also manchmal, ich merke das selber bei mir, wo ich so denke, Mensch, jetzt ist sie 9. Also eigentlich könntest du ihr schon längst mal das und das und das sich selber machen lassen, ne? Und gucken, also für mich jetzt ist es so dieses Gucken, dass sie verstehen, dass das Leben stimmig sein darf für sie selber und dass es egal ist, was andere Menschen dazu sagen oder darüber denken. Hauptsache, es ist für sie stimmig und dass sie mehr auf, und genau, wenn ich über innere Freude, dann kommt mir sofort die Assoziation auch auf Beziehung. Also, dass mir die Beziehung zu einem Menschen wichtiger ist als das äußere Glück, die in Form von, und dann kannst du einsetzen, was du willst, was halt manchen Menschen so wichtig ist, Karriere, Geld, was auch immer. Was so im Außen erfüllt wird.
Ja, voll schön. Ich finde, es fühlt sich total stimmig an. Danke für dieses Wort. Ja. Es gibt noch mal so eine Nuance auch zu meinem Gefühl von, okay, es muss sich für mich wahr anfühlen, weil Wahrheit ist irgendwie auch so ein sehr großes Wort und stimmig bricht es das ein bisschen runter. Ich kann es total unterschreiben. Ich merke das auch. Es gibt so Momente, wo es richtig stressig ist mit den Kindern. Also auch, ich bin ja auch manchmal mit den dreien dann alleine unterwegs und letztes Jahr waren wir dann oft im Zoo oder so. Und natürlich ist nicht jeder Zoobesuch so, dass wir da auf Regenbogen durchtanzen und alles läuft glatt, sondern es gibt auch Momente, da ist es so heiß und wir haben das Trinken im Auto vergessen und wir haben uns verlaufen und finden irgendwie das nächste Restaurant nicht und alle Kinder schreien auf einmal. Und ich kenne aber inzwischen so oft auch dieses Gefühl, dass es sich trotzdem stimmig anfühlt. Also es ist, ich würde halt nicht sagen, es fühlt sich nach Glück an, weil natürlich ist man in dem Moment nicht, ach wie schön, dass wir alle schreien und alle Durst haben und so heiß wie wir sind. Aber es
fühlt sich nicht falsch an.
Genau, wir können das annehmen und wir können das einfach diese Welle reiten und es fühlt sich total okay an und wie als wenn das genau gerade die richtige Erfahrung ist.
Was auch gerade noch kam mit dem, was du gesagt hast, stimmig, dass es sich stimmig anfühlen darf. Ich denke, was auch nochmal wichtig ist, ich mag das nochmal explizit sagen, was auch wirklich nochmal wichtig ist, ist, dass wir uns erlauben, dass es nicht immer alles gut ist. Also es gehört zu unserem Leben dazu, all das, was wir ablehnen. Also deswegen habe ich vorhin gesagt, mein Lieblingswort Erlaubnis. Dass wir uns auch erlauben, ja, dass es uns schlecht geht, dass wir unschöne Gefühle haben, dass wir wütend sind, dass wir frustriert sind, dass wir enttäuscht sind, dass wir einfach schlechte Phasen im Leben haben, dass wir uns das erlauben, dass das okay ist und nichts an unserem Wert mindert. Wir sind deswegen nicht weniger wert oder weniger erfolgreich oder weniger irgendwas, sondern das gehört zum Leben, das ist Leben, das gehört zum Leben dazu. Na, so wie jetzt bei dir. Jetzt rennen alle Kinder bei dir in der Gegend rum. Und du könntest jetzt sagen so, oh Mann, ey, ich krieg hier gar nichts geschissen. Ja, ich habe meine Kinder nicht im Griff. Ja, so, das ist ja wieder, du hast deine Kinder nicht im Griff. Was auch immer man für Gedanken haben könnte jetzt. Ne? Oder man kann halt einfach sagen, ja, ist halt so. Ich lebe mit 3 Kindern und jeder... Sorry, ich glaube, dass keinem Menschen, dass du, wenn du 3 Kinder zu Hause hast, dass da immer alles super läuft. Nee. Das ist meistens mehr Chaos als irgendwas. Aber das ist es einfach. Das ist Leben und das ist wie Zusammenleben einfach auch funktioniert. Das sind ganz viele verschiedene Wesen in unterschiedlichen Altersstufen, die ganz unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse haben. Und das
Ja.
ist Chaos. Und aus diesem Chaos entstehen manchmal ganz schöne Sachen.
Ja, ja, absolut, weil ich merke halt auch, also in diesen Momenten, was ich vom Zoo erzählt habe, die erste Sache, die manchmal passiert ist, dass aber eine total schöne Gemeinsamkeit und eine total schöne Verbundenheit entsteht in den Momenten, weil wir uns begegnen in diesem Stress, auch wenn wir alle vielleicht gerade dann ein bisschen angespannt sind, aber dass wir uns total, also ich merke, dass dann oft ganz viel Liebe fließt, aber halt auch nicht immer. Also heute zum Beispiel würde ich mir gerne wünschen, dass ich mich ein bisschen stimmiger damit fühle. Ich merke, mein Körper hat vorhin zum Beispiel, also meine Beine haben richtig gezittert, weil ich gemerkt habe, dass genau dieses Thema wieder angesprungen ist. Ne? Oh Gott, ich hätte das eigentlich lieber, dass es heute alles super professionell läuft und er schläft im richtigen Moment. Er war auch schon kurz davor vor dem Interview und dann musste ich nochmal zu den Großen rein, dann ist er wieder wach geworden und ich glaube, ein weiterer Part ist, auch damit okay zu sein. Also ich konnte halt einfach meine Beine hier zittern lassen und wissen, okay, da ist gerade diese Anspannung und da ist irgendwie einmal wieder dieses alte Muster, was irgendwie gerne beweisen würde, dass ich das hier alles wunderbar hinkriege und dass ich ganz in Ruhe dieses Interview führen kann, ohne immer auf lautlos zu drücken, damit ihr nicht hört, wie er hier seinen Einschlafgesang macht. Und auch das ist okay, also sogar okay damit zu sein, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade nicht okay damit bist. Und ich glaube, das gibt nochmal so einen dritten Part in diese Liste, die du gegeben hast, dieses zu lernen, mit allen Emotionen okay zu sein und die halten zu können im Körper. Und das sowohl für mich als Mutter, weil wenn ich jetzt sage, ich gehe mit dem, was sich für mich wahr oder stimmig anfühlt, dann kann es durchaus sein, dass ich trotzdem immer wieder in Momente komme, wo ich das Gefühl habe, okay, aber alle anderen im Außen finden das nicht cool. Die sagen dann, deine Kinder sind verzogen oder du hast sie nicht im Griff oder du bist viel zu lieb oder du musst mal konsequenter sein oder du bist viel zu konsequent, du musst mal lieber sein, du musst mehr auf die Bedürfnisse eingehen, was auch immer da kommt. Und nur weil du mit deiner Wahrheit gegangen bist, heißt das nicht, dass du in dem Moment dann voll klar bist und alles ist gut und alle dürfen sagen, was sie wollen. Sondern es kann ja schon sein, dass dein Körper einfach reagiert, wieder in das alte Muster verfällt. Oh Gott, was sagen die anderen? Und das in dir aushalten zu können und gleichzeitig, wenn unsere Kinder auch durch so eine Emotion gehen, das aushalten zu können, dass die durch eine Emotion gehen und nicht diese Emotion wegmachen wollen, ihnen möglichst schnell helfen. Schatzi, weil dann wir haben es, glaube ich, gleich geschafft. Ne?
Genau.
Genau, weil dann haben wir ja auch wieder diesen Aspekt, du bist nicht genug, weil du bist vielleicht nicht glücklich genug gerade oder du kommst nicht schnell genug aus der Wut raus oder aus der Trauer, weil guck mal, schau dir doch die Situation mal so an und du musst doch gar nicht traurig sein, du musst doch gar nicht ängstlich sein. Und ich glaube, dieser emotionale Part ist so ein wichtiger Part, auch wenn wir die Verantwortung unseren Kindern übergeben. Ne, es ist cool, dass deine Tochter sagt, es ist mir egal, wenn ich zu spät komme. Es könnte aber auch sein, dass sie die Erfahrung macht und sagt, oh, fühlt sich total doof an. Und jetzt darfst du das aushalten, dass sie das dann doof findet, weil du ihr die Verantwortung gegeben hast und nicht wieder dann zurückrudern und denken, okay, dann muss ich ihr vielleicht doch mehr helfen, weil sie soll sich ja nicht doof fühlen. Und auch sie darf das aushalten und dann für sich entscheiden, welche Entscheidung sie darauf hintrifft. Ist sie ab jetzt immer pünktlich oder sagt sie, okay, hat sich doof angefühlt, mache ich das nächste Mal trotzdem so, weil mir ist es dann doch wichtiger, zu spät zu kommen, als irgendwie dieses Gefühl wegzuhaben. Ja. Und das darf sie dann auch entscheiden. Aber das müssen wir halt auch aushalten können, dass unsere Kinder auch in der Selbstverantwortung nicht nur coole Erfahrungen machen, sondern manchmal vielleicht auch welche, die nicht ganz so schön
sind. Da sind wir, ich mag zwei Sachen, also weil du jetzt ganz oft aushalten gesagt hast. So für mich ist immer mein persönliches Ziel, ist, dass ich es halten kann.
Ja, also, habe ich aushalten gesagt? Ich meine halten tatsächlich.
Genau. Das ist, was du ja am Anfang auch gesagt hast. Wir begleiten unsere Kinder. Das heißt, was für mich persönlich auch super, super wichtig ist, gerade wenn ich auch mit Eltern arbeite, dass sie sich immer, und ich mache das mit jedem, spreche ich darüber, wenn du möchtest, weil jede Mutter und jeder Vater wünscht sich große, starke, selbstbewusste Kinder. Und dazu gehört, dass die sich gut kennen und dass die mit ihren Emotionen haushalten können. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel überhaupt nicht gut mit der Wut meiner Kinder umgehen kann, dann habe ich ein Problem. Also wenn ich die nicht halten kann, ja, das heißt, ich muss ja selber vorleben, also meine Kinder kriegen mit, wie das ist, wenn ich wütend bin, was ich dann mache. So können sie lernen, aha, so löst Mama das, wenn sie wütend ist, ja. Und wenn die wütend sind, kriegen sie von mir eine Begleitung. Also ich halte die Situation nicht immer, manchmal halte ich sie aus und dann reißt mir irgendwann auch die Geduld, ja, und dann bin ich selber irgendwie in meinem Film und denke so, scheiße, ich habe wieder nicht hingekriegt, ne? Aber völlig okay, also ich bin da genauso im Prozess und meine Kinder wissen das, ich nehme die da ganz aktiv mit, wir sind im Prozess, ihr genauso wie ich als Mutter auch. Also das so zu dem Thema, dass wir, genau, was du jetzt ja gerade selber, du meinst, halten, dass wir lernen, diese Emotionen zu halten. Und was ganz wichtig ist auch, und das ist ja etwas, was bei mir auch sehr zentral ist, ist das Thema Selbstmitgefühl. Und das ist halt, Selbstmitgefühl springt dann an, wenn du genau in so einer Situation bist, was du gerade beschrieben hast, wenn wir uns selber eigentlich gerade überhaupt nicht ausstehen können und gerade alles einfach in unserem Leben so läuft, wo wir sagen, genau so will ich es nicht. Und dann aber okay damit zu sein, zu sagen, yo, ich bin jetzt mal kurz meine beste Freundin, ich stehe mir gerade mal selber bei und sage mir selber, es ist okay, so wie es jetzt ist. Und von dort aus dann weiterzugehen, anstatt wieder mit dieser Burnout-Mentalität zu kommen, von außen mit der Keule drauf. Du solltest aber eigentlich so und du solltest aber eigentlich so und du solltest aber eigentlich so. Also bist halt wieder mal nicht genug.
Ja. Ja, super schön. Ich glaube, wir sind so an den wichtigsten Sachen total vorbeigekommen. Es fühlt sich total stimmig an. Und ich finde es auch sehr spannend, mitzukriegen, dass eigentlich letztendlich kommen wir immer wieder an den gleichen Sachen vorbei, auch was Kinder angeht. Und es ist für mich total erstaunlich, dass wir jetzt eigentlich ein Gespräch führen, was ja wieder an diesen Sachen vorbeikommt, so, aber wieder in Bezug einfach auf ein anderes Thema. Und was sagt, wenn wir unseren Kindern das mitbringen? Leute, wenn ihr euren Kindern diese Sachen mitgibt, es ist nicht nur der Schutz für Burnout, sondern es ist für so viele Themen, ja, ob das ist, später im Berufsleben irgendwie klarzukommen oder auch in der Schule mit dem ganzen Druck umzugehen oder glücklich sein in Form von nicht den ganzen Tag auf Regenbogen tanzen, aber ja, halt schon irgendwie ein Leben zu leben, das sich irgendwie gut anfühlt, wo wir nicht die ganze Zeit gestresst sind und am Ende unseres Lebens zu sagen, oh Gott, hätte ich Mann und eigentlich habe ich viele Entscheidungen getroffen, die ich gerne anders gemacht hätte, sondern so im Frieden zu sein mit unserem Leben und so unseren Weg zu gehen. Letztendlich sind es immer wieder so diese gleichen Stellschrauben. Und das ist total cool zu sehen, weil ich finde, das macht es auch wieder leichter für uns. Weil wir müssen uns gar nicht auf so viel konzentrieren. Wir konzentrieren uns auf diese Sachen als Eltern und damit schlagen wir so viele Fliegen mit einer Klappe. Ist eigentlich gar nicht so ein schönes Bild. Aber wir geben unseren Kindern in ganz vielen Bereichen sehr viel mit und sich trotzdem bewusst zu machen, es ist ein Weg, und das hast du ja auch am Anfang gesagt, ne? Dieses, wir steigen nicht von heute auf morgen aus dieser Mentalität aus. Ja. Selbst ich habe noch Momente, wo ich immer wieder damit konfrontiert bin. Und ein Teil aus dieser Mentalität auszusteigen, ist ja auch wieder hier im Frieden zu sein, in den Momenten, wo ich da wieder reinsteige, wo ich diese Konditionierung wieder merke. Jetzt 3 Kinder war für mich das erste Jahr mit ihnen. Da bin ich so oft, habe ich mir meine Muster wieder, sind mir wieder vor die Füße gesprungen, wo ich dachte, oh ja, da bin ich durch mit, ne? Also so der klassische Satz, das habe ich durch, das weiß ich jetzt, da weiß ich, wie es geht. Dann sind auf einmal 3 Kinder da und gefühlt 2 Arme zu wenig. Und auf einmal kommen die ganzen Muster wieder und ich darf es mir wieder anschauen und wieder neu lernen, was es für mich war. Ja, wie setze ich meine Grenze? Wie geht das, ohne hart zu werden? Und wie können wir hier als Familie zum Team werden? Und ich glaube, das ist ein Teil dieses Friedens damit, sich auf den Weg zu machen und in Frieden zu sein mit dem Weg und nicht zu erwarten, dass man irgendwann ankommt von vorher Burnout-Mentalität, jetzt raus aus der Burnout-Mentalität, super, Check abgehakt, To-Do geschafft, worauf konzentrieren wir uns?
Wird nicht passieren, ja. Das wirst du nie abhaken. Nicht in diesem Leben.
Ja. Je mehr Freude wir an diesem Weg auch haben, Und wieder
Es geht um den Weg, genau. Also das finde ich auch, dass da die Kinder wirklich mitzunehmen und vielleicht zum Abschluss nochmal den Kindern auch wirklich, wirklich, ich meine, dieses Wort Authentizität ist so abgelutscht, ne? Aber wirklich echt zu sein. Das heißt, lass doch deine Kinder bitte miterleben, dass du gefrustet bist, dass du traurig bist, dass du wütend bist, dass du deprimiert bist, dass du auch mal heulst, dass du auch mal nicht weißt, wie es weitergehen soll. Und das lass sie daran teilhaben, weil wie sollen sie denn lernen, mit solchen Situationen umzugehen, wenn sie dich nicht in solchen Situationen erfahren dürfen und dich nicht beobachten dürfen, wie du mit dieser Situation umgehst, was für Lösungen du hast, ja, dann können sie gucken, entweder sehen sie etwas, wo sie später als Erwachsener sagen, so werde ich es auf gar keinen Fall machen, dann bist du im negativen Sinn ein positives Beispiel gewesen, oder du hast ihnen im besten Sinne etwas vorgelebt, wo sie später sagen, das habe ich einfach so übernommen von meiner Mutter oder von meinem Vater und das funktioniert einfach so, ne? Und das finde ich einfach super wichtig, dass wir unsere Kinder, ich sag zu meinen Kindern gerne, wenn die sich wenn ich das Gefühl habe, dass sie mich als Gegner empfinden, ja, was ich gerade so ein bisschen, das Thema ist gerade mit meiner Tochter, dass sie gerade so, manchmal fühlt sich das so an, als würde sie denken, ich bin ihre Gegnerin, ja. Mit meinem Sohn bin ich da durch und ich sage immer, Leute, ich bin genauso in der Arena wie du. Genauso. Ich muss hier jeden Tag aufstehen und jeden Tag im, wenn man es jetzt mal so ein bisschen drastisch beschreibt, ich krieche auch jeden Tag durch den Staub und suche meinen Weg und lerne Mutter zu sein, die euch loslassen muss, lerne alles Mögliche für meinen beruflichen Werdegang, für mich persönlich, ja, in Beziehungen zu allen möglichen verschiedenen Personen. Und ich stehe genauso in der Arena wie du. Ich sitze nicht auf dem Zuschauerrang und guck dir zu, wie du dich durchs Leben kämpfst. Ja,
schönes Bild.
Und das gibt ihnen so das Gefühl, also dieses, wir sind Seite an Seite, gehen wir hier durchs Leben. Nicht ich außen, du innen und ich beurteile dich von außen die ganze Zeit, ob du es jetzt gut oder schlecht machst. Ne?
Ja, super schönes Bild. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dieses Chaos mit mir heute, was ganz anders war. Ja, ich habe ja deine Tochter im Ballettunterricht auch schon dabei gesehen und so. Vielleicht magst du zum Abschluss nochmal erzählen, dein Kongress. Was genau wird es da geben? Wann genau findet der statt und wie können wir daran teilhaben? Weil ich glaube, dass der für den einen oder anderen bestimmt total spannend sein kann, besonders für die sehr wissbegierigen Hörer unter uns, wo wir einige von haben, weil wir ja auch so sind, zieht man die Leute an. Und ich finde es halt spannend, diese Interviews zu nehmen und diese verschiedenen Leute mit all diesen Themen, die irgendwie manchmal auch ganz anders sind als das, worüber wir so normalerweise sprechen, um sich selber darüber zu reflektieren. Und wieder, du hast im Ballett immer gesagt, setz es mit dir selber in Bezug. Und ich habe das irgendwann für mich halt übersetzt, auch mit diesem Wort von, was fühlt sich für mich wahr an? So, da konnte ich das fühlen. Ah, okay, es geht nicht darum, jemand sagt mir was und so ist das und dann muss ich diesem Weg folgen, sondern ich höre das und kann dann in mir fühlen. Fühlt sich das für mich wahr an? Springt da was an? Oder fühlt sich das für mich nicht wahr an? Oder geht so ein krasser Widerstand los, dass ich merke, ah, okay, auch mal spannend, dass das so ein krasser so eine krasse Gegenwehr ist? Und dafür finde ich diesen Kongress einfach so super, weil er in so viele Bereiche reingeht, dass wir ganz viel Möglichkeit haben, immer wieder reinzufühlen, was ist da in mir? Und auch auf diese Frage von, wo habe ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht gut genug oder ich habe nicht genug, wo sind denn diese Themen, wo zeigt sich das in meinem Leben und was sind vielleicht auch die Ansätze, die mir helfen können, weil letztendlich muss jeder von uns seinen eigenen Weg finden. Wir als Coaches können immer Inspiration geben, mal sagen, so habe ich das gemacht oder das habe ich gelernt, aber letztendlich darf jeder für sich so seinen eigenen Methodenbaukasten zusammenstellen oder findet vielleicht so sein eigenes Ding. Ja, für den einen ist es irgendwann die Patriarchatsforschung vielleicht, wo er sagt, hey, das gibt mir so viel, damit arbeite ich jetzt. Und der nächste arbeitet eher mit Embodiment-Sessions, um irgendwie die Gefühle im Körper zu verarbeiten, weil es sich für dich stimmig anfühlen muss. Ja. Und da gibt dein Kongress einfach eine Weite und Fülle an Informationen, die ich so auch sonst noch nicht gesehen habe.
Ja, das glaube ich auch. Also das weiß ich jetzt mittlerweile, dass ich traue mich das jetzt auch mal laut zu sagen. Also diese Zusammenstellung, die so weit gefächert ist und diese Zusammenhänge, was diese ganzen Themen miteinander zu tun haben. Also natürlich bin ich der Punkt, der alles zusammenführt und ich bin nicht jeder. Das ist mir natürlich schon klar und trotzdem bin ich ja ein Teil dieser Bevölkerung und habe das erlebt und bin sozusagen gleich sozialisiert worden, ja. Und das war mir in dem Kongress halt wichtig, meinen persönlichen Weg so in Ausschnitten zu zeigen, was so meine Kernpunkte waren, meine Kernerkenntnisse im Endeffekt. Und das in einen größeren strukturellen und gesellschaftlichen Rahmen einfach zu zeigen, ja, dass wir nicht alleine dafür verantwortlich sind, wenn wir in einen Burnout fallen. Ja, weil das ist das Gefühl von Menschen, die ins Burnout fallen, die denken, ich bin ein Versager. Die meisten jedenfalls.
Ja,
Die
ich habe es
denken,
nicht
ihnen
hingekriegt, alle
stimmt
anderen schaffen es
etwas.
doch auch.
Genau, alle schaffen es, nur ich nicht. Ich bin der Versager, ich bin zu schwach, ich bin, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich bin falsch. Und genau, das war mein großer Wunsch. Diesen Menschen, die jetzt vielleicht kurz davor sind oder das schon hinter sich haben und dann aber noch nicht so fein mit sind und noch ein bisschen, also ich habe halt gemerkt, dass mich das sehr lange beschäftigt hat. Es beschäftigt mich ja im Grunde genommen bis heute, ja, dass ich immer noch weiter frage, so wie kann denn das überhaupt so weit kommen, dass wir sowas entwickeln? Und es war mir einfach wichtig, diese Menschen abzuholen, zu sagen, hey, du bist erstens nicht alleine. Es gibt Millionen von Menschen, denen es geht wie dir. Und du bist vor allem nicht alleine verantwortlich dafür. Wir sind hier eine Gesellschaft, die komplett auseinandergefallen ist in bestimmten Beziehungen unseres Zusammenlebens. Und die darf jetzt einfach lernen, zusammenzuwachsen wieder. Und da auch dafür, das auch ein bisschen ist so mein Appell, jetzt auch mit den Neuinterviews, dürft ihr mir die Daumen drücken, dass die Speaker, die ich haben, willkommen.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt.
Um einfach auch da nochmal wirklich zu zeigen, wie wichtig das für uns als Weltbevölkerung wichtig ist, dass wir gucken, dass wir wieder zusammenwachsen. Und ja, der Kongress startet am 4.4. und der geht bis zum 14.4. Und ja, genau. Das
Ja,
war's.
und ich denke
Da
mal, du
kannst du
wirst mir
dich.
einen Link
Ich gebe dir einen
zuschicken.
Link, genau, über den man sich anmelden kann. Also das ist dann die Kongressseite, da könnt ihr einmal gucken, wer da so alles dabei ist, was für Themen sind. Und das ist im Endeffekt das, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Also ich führe wirklich durch meine eigene Reise, die eben durch all transgenerationales Trauma, Kriegsenkel, Patriarchatsforschung. Ich habe allerdings auch so Themen aufgenommen wie Kontaktabbruch in Familien, was ja sehr häufig ist. Was meiner Meinung nach auch viel mit dieser Kriegsgeneration-Thematik zu tun hat. Ja, und dann natürlich irgendwie gibt es auch Interviews mit Menschen, die dir Methoden an die Hand geben, wie du dir helfen kannst, aus deinem Trauma oder aus deinem Burnout auszusteigen. Und ich hab halt ganz bewusst darauf verzichtet, Methoden zu nehmen, die wir so kennen. Also jetzt eine Runde Meditation oder so. Also Meditation habe ich zwar dabei, aber mit der Thematik, dass ich zum Beispiel ganz lange gar nicht meditieren konnte und ich wusste, warum das nicht geht. Und das ist eine Thematik, die sehr viele Burnout-Betroffene haben. Und ich habe da die neuroaffektive Meditation für mich entdeckt, die eben Menschen, die nicht meditieren können, beibringen, wie man meditiert. So. Also wie das überhaupt geht, ja, gerade wenn du so ein traumatisiertes Nervensystem hast, das einfach nicht stillsitzen kann. Und solche Methoden habe ich genommen und ich habe bewusst Methoden gewählt, die an der Basis ansetzen. Also nicht Stressmanagement-Methoden. Also ich bin ja dieses Wort Stressmanagement, das mag ich ja überhaupt nicht. Warum soll ich denn meinen Stress managen? Es wäre besser, ich reduziere ihn und muss ihn nicht auch noch jonglieren. Und wenn ich dann noch Stressmanagement-Methoden kriege, habe ich die Erfahrung bei mir gemacht und beobachtet. Haben die Leute noch mehr Stress, weil sie zu ihrer To-Do-Liste noch mehr To-Do bekommen. Und dann haben sie eigentlich gar nicht Stressmanagement betrieben, also Stressreduktion betrieben, sondern sie haben eine Übung gemacht, weil jemand ihnen gesagt hat, das musst du machen, weil dann kannst du dich entspannen und du kannst einen Haken hinten dran machen. Und dann kannst du hinterher sagen, aber ich habe doch alles für mich getan. Ja, aber du hast dich in der Meditation nicht entspannt. Und du hast im Journaling, bist nicht in die Tiefe gegangen, hast keinen Kontakt zu dir aufgenommen. Du hast einfach oberflächlich alles runtergeschrieben, was dir jetzt gerade so einfällt, ohne wirklich in Beziehung dazu zu gehen. Das heißt, du hast es nur gemacht, um einen Haken dran zu setzen. Aber der Effekt dieser ganzen Übungen, die alle toll sind, aber wenn du sie nicht in der Tiefe an dich heranlässt, sind sie alle nutzlos. Dann bringen sie dir gar nichts und machen einfach noch mehr Stress, weil du einfach noch mehr zu tun hast in deinem Alltag als zuvor.
Das ist wie ich muss noch Yoga machen, was wir vorhin hatten, ne, auf der Mutter-To-Do-Liste. So, ich muss auch noch was für mich tun, ich muss für die Kinder da sein, aber natürlich brauche ich auch noch irgendwie Zeit für mich, die mich auch noch ausfüllen darf. Und irgendwann ist es alles, was mir eigentlich gut tun soll, ein zusätzlicher Stressfaktor, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss das auch noch schaffen und dann ist es ja kontraproduktiv.
Ja. Und das hat aber eben damit zu tun, also für mich persönlich hat es damit zu tun, dass ich nicht wirklich verstanden habe, wo mein Problem liegt. Ja, erst in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass ich eine ganz tiefe Traumatisierung auf mir drauf liegen habe, die ja noch nicht mal meine persönliche Traumatisierung war. Ja, deswegen kam diese Kriegsenkel-Thematik damit rein. Erst da habe ich verstanden, aha, also ich muss ganz tief ansetzen, ganz beim Nervensystem,
Hat mir tatsächlich diese Erkenntnis auch nochmal geholfen, meine Kinder zu begleiten, weil wenn das bei mir so ist, dass bei mir so viel Trauma auch aus der Ahnenlinie drauf liegt, ist es ja auch bei meinen Kindern der Fall. Das heißt, die Wutausbrüche, die sie manchmal haben, die Schüchternheit, die sie manchmal haben, die ich will aber da nicht alleine hochgehen, weil da ich habe Angst oder da ist Lautstärke, ich kann damit nicht umgehen. Dass es nicht immer mein Fehler ist, ja, von, oh Gott, habe ich ihnen jetzt genug Raum zur Verfügung gestellt, um mich auszuprobieren oder so, sondern dass sie genauso mit diesen Themen zu tun haben und ich das gar nicht kontrollieren kann, was da in ihnen alles noch rumfliegt. Natürlich machen sie auch in diesem Leben Erfahrungen und so, die sie auch mitprägen, aber da ist noch ganz viel anderes drauf und da kann ich doch gar nicht anders als einfach sie dadurch zu begleiten, weil ich es gar nicht kontrollieren kann, wie sie dann werden oder was vielleicht für Challenges sind. Ja, dass es nicht mein Fehler ist, dass mein Kind sich vielleicht nicht alleine auf Toilette traut oder so. Ja. Aber dass es auch sein kann, dass da einfach noch irgendwas rumschwirrt von, so meine Kinder haben zum Beispiel, die reagieren total krass auf laute Geräusche. Also wenn hier die Sirene angeht, so da brauchen wir gar nicht so viel drüber sprechen, was Sirenen vielleicht früher an Erfahrungen nach sich zogen und was danach passiert ist, was vielleicht immer noch in unserem System drin steckt. Ne?
Ja, und da sprichst du nochmal was ganz Wichtiges an. Ich habe da lange drunter gelitten am Anfang, als ich meinen Sohn bekommen habe. Ich wollte mein Kind auf gar keinen Fall traumatisieren. Ja. Und falls irgendjemand da draußen das jetzt hört und denkt, ja genau, ich will nicht, vergiss es.
Ja.
Du bist nicht dafür da.
Das war mein Anspruch. Ich will alles richtig machen, dass meine Kinder später nicht die gleichen Themen haben.
Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es nicht, unsere Kinder nicht zu traumatisieren. Es ist natürlich auch nicht unsere Aufgabe, sie zu traumatisieren, sondern wir haben da keinen Einfluss drauf, weil du traumatisierst dein Kind oft im Nebensatz. Ja. Mit etwas, was für dich überhaupt nicht traumatisch erscheint, ja, weil es sind ja nicht immer so ganz krasse Erlebnisse, dass irgendwie schwerer Missbrauch oder irgendwas passieren muss, sondern es sind ja ganz alltägliche kleine Dinge, die uns traumatisieren können. Und auch da, wir begleiten unsere Kinder. Das heißt, du weißt, dass du dein Kind auf jeden Fall traumatisieren wirst in der einen oder anderen Art, ohne dass du es weißt und du willst das ja auch gar nicht. Ich sehe dann aber meine Aufgabe als Mutter, und so konnte ich Frieden damit schließen, dass ich das nicht vermeiden kann. Meine Aufgabe sehe ich aber darin, dann für meine Kinder da zu sein, wenn sie kommen als Erwachsene und sagen, und du hast das und das und das gemacht, dass ich dann nicht sage, ja, aber, oder, sondern dass ich dann offen dafür bin, was sie mir sagen und in Beziehung gehe, ja, und entweder kann ich, wenn die Kinder das hören wollen, das aufklären und sagen, das hast du anders mitbekommen. Na, weil das ist ja auch oft, wir haben ja oft so Fehlschlüsse, weil als Kind baut man sich die Welt halt, damit man versteht, was passiert. Aber im Grunde genommen, du kannst es nicht vermeiden, dass deine Kinder traumatisiert werden. Und ich sehe meine Aufgabe für später auch darin, wenn sie dann groß sind, dass ich sie begleite darin. Wie gehst du dann damit um? Und das beginnt jetzt im Kindesalter, ne? Indem du deine Kinder begleitest. Wie gehst du mit Wut um? Du darfst wütend sein, aber wie gehst du mit dieser Emotion um? Wie drückst du diese Emotion aus? Das ist so wichtig. Wir haben so viele erwachsene Menschen und da gehöre ich zum Teil leider immer noch dazu, aber so ist es, die mit solchen Emotionen nicht gut umgehen können, ja, also mit sich selbst, dass sie dann alles ausagieren müssen. Ich meine, guck dir die Welt an, die Welt scheint an einigen Ecken zu brennen oder sie brennt an einigen Ecken. Und das resultiert im Endeffekt daraus. Also ich bin ja der Überzeugung, wenn wir alle lernen würden, uns mit Selbstmitgefühl zu begegnen, dann hätten wir in kürzester Zeit Frieden auf dieser Welt. Weil dann brauche ich im Außen nicht bekämpfen, was ich in mir selbst eigentlich befrieden sollte.
Ja, richtig. Auch so ist auch meine, ja, weiß nicht, nennt man das Hoffnung oder meine Theorie.
Überzeugung. Ich bin total überzeugt davon. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich die in diesem Leben noch in der Praxis umgesetzt sehe, aber es ist
darum geht es ja gar nicht.
Der Weg ist.
Genau. Das immer wieder, es geht nicht darum, dass du das in Perfektion beherrschst, ja, also das immer wieder bei dem Perfektionsanspruch, sondern das ist der Weg und ich werde wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens mich immer wieder dabei ertappen, jetzt bist du wieder hart mit dir gewesen, warst wieder ganz nicht wohlwollend mit dir selber, nicht liebevoll mit dir selbst. Ja. Aber es geht einfach um den Weg, dass du diesen Weg gehst und dass du verstehst. Und ich glaube, das ist, was wichtig ist für uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft der Menschheit, ja, dass wir verstehen, dass sämtliche Konflikte, die ich im Außen sehe, nicht Konflikte im Außen sind, sondern dass sie mir nur meinen eigenen Konflikt spiegeln. Und dann darf ich in mich reingucken und dann habe ich im besten Fall ein gutes Umfeld, das so wohlwollend und liebevoll mit mir ist, dass ich mich traue, mich mit diesen Themen zu zeigen, weil da liegt ja oft sehr viel Scham drauf, auf diesen Themen, und das dann wirklich in einem wertfreien, wohlwollenden und liebevoll gehaltenen Raum besprechen zu können, damit es sich lösen darf, damit es im Außen einfach verschwindet.
Ja, voll schön. Ich finde, es ist auch eine super schöne Praxiseinladung für den Schluss. Immer wenn wir merken, dass wir in Konflikt gehen, und wir sind ja jetzt hier auch im Familienkontext, also mit meinen Kindern, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich will sie jetzt anmeckern und anschreien, weil es irgendwie nicht so läuft, oder mit meinem Partner auch, mal ehrlich einzuchecken und sich vielleicht einfach wirklich diese drei Worte zu nehmen, ja, sein, tun, können, und mal einzuchecken, okay, kann es sein, dass gerade irgendeins davon in mir aktiv ist und mein innerer Konflikt ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht genug. Kann ja sein, ich habe nicht genug Zeit, und auf einmal projiziere ich das auf meine Kinder mit, na, und ihr müsst mal und es funktioniert nicht und immer muss ich meckern. Oder ob das ist, ich bin nicht genug, weil ich vielleicht das irgendwas nicht hingekriegt habe heute, was eigentlich mir gerne anders gewünscht hätte, und auf einmal machen meine Kinder irgendwas und dann macht es mich wahnsinnig. Aber eigentlich ist gerade dieser Schmerz so, dass ich das vorher nicht so hingekriegt habe, wie ich das gerne gehabt hätte. Oder ich kann nicht genug. Da mal einzuchecken, weil ich habe gemerkt, alleine der Fokus darauf hat mir total geholfen, in den Momenten wieder auch mehr Ruhe zu bewahren. Ich gucke gleich, mein Schatzi, weil ich wieder erkannt habe, okay, es geht gerade gar nicht, überhaupt gar nicht um meine Kinder. Es geht gerade um mich und es ist mein Konflikt. Und ja, es ist auch okay, wenn ich dann, ja, wenn es trotzdem sich dann nicht sofort auflöst, aber ich kann dann meinen Kindern in dem Moment zumindest sagen, okay, Kinder, ich merke gerade, ich bin innerlich total gestresst, weil ich das Gefühl habe, ich wollte eigentlich noch XYZ machen, und ich merke gerade, ich kriege das nicht hin. Es tut mir leid, dass ich gerade nicht so die Geduld hatte. Gib mir mal einen Moment, dass ich einmal kurz durchatmen kann oder so. Also irgendwas fällt mir dann schon ein, wie ich dann damit irgendwie da umgehen kann. Aber dieser erste Schritt ist erstmal zu erkennen, dass es gerade nichts mit dem Verhalten meiner Kinder zu tun hat und welcher Part es in mir ist. Nicht nur das Wissen von, oh ja, es ist wieder irgendein Konflikt in mir, sondern wieder in Bezug setzen zu mir und fühlen, okay, was war es? Ah, okay. Es war vorher diese Aufgabe, die ich nicht erledigt habe, die Technik, die schon wieder nicht funktioniert hat, die macht mich gerade wahnsinnig, und deswegen nervt mich gerade das Essen, was schon wieder auf dem Boden rumliegt. Eigentlich ist es diese Technik, die halt nicht funktioniert, gerade wenn es aber unbedingt muss. So. Dieses in Bezug setzen und dann von da aus zu gucken, ich glaube, das ist eine wundervolle Einladung, was du auch praktisch mit dem machen kannst, worüber wir ja heute gesprochen haben. Und alle anderen Sachen, die für dich, so findest du, glaube ich, auf deine eigenen Wege das umzusetzen. Wir schicken auf jeden Fall den Link zur Anmeldung mit. Er wird mit Sicherheit in den Shownotes zu finden sein. Diesen ganzen Technikkram macht meine Mutter. Deswegen, also in dem Podcast, je nachdem, wo du ihn hörst, bei YouTube ist er wahrscheinlich irgendwo da unten in den anderen Podcast-Episoden irgendwo. Wir schicken ihn per Mail mit raus, wenn wir das Video versenden. Also du findest diesen Link zum Anmelden. Und ich tue jetzt noch mal was zum Abschluss, was man rein marketingtechnisch eigentlich nicht tun sollte, nämlich zwei Sachen gleichzeitig bewerben. Aber ich muss jetzt einmal von Herzen auch Janas Ballettunterricht noch mal empfehlen, weil wenn du sagst, okay, Burnout ist vielleicht ist interessant, aber gar nicht so dein Thema, aber du merkst, dass du mit diesen Sachen, die Jana heute angesprochen hat, so ein Thema hast, dann finde ich es total wundervoll, in ihren Ballettunterricht zu kommen, weil das Schöne am Ballett ist nämlich, dass es uns eiskalt mit genau diesen Sachen konfrontiert.
Ja.
Bin ich genug? Ich kann nicht genug. Ja, und dann stehst du an dieser Ballettstange und merkst, okay, meine Beine sind nicht hoch genug, mein Auswärts ist nicht groß genug, ich kann nicht genug, ich kann es nicht koordinieren. Und ganz ehrlich, es ist vollkommen egal, auf welchem Level du trainierst. Selbst ich glaube, uns beiden, die wir irgendwie jahrzehntelang Balletterfahrung gemacht haben, und du ja noch mehr als ich, aber komm, selbst wenn ich mich im Spiegel anschaue beim Ballett, kommt immer noch wieder dieses Ding von, oh Miriam, du hast jetzt über 20 Jahre Ballett trainiert und trotzdem siehst du noch aus wie so ein Kartoffelsack, der versucht sich zu bewegen. Das kann immer mal wieder vorbeikommen. Und es ist so wundervoll, über Ballett in dieses Spiel einzusteigen, ja, weil wir immer wieder über den Weg und die Übung gesprochen haben. Genau, also es ist einfach total cool, wenn du sagst, du möchtest vielleicht einen etwas ungewöhnlichen Weg gerne mal gehen, um dich damit auseinanderzusetzen und weißt vielleicht auch im Alltag gar nicht so richtig, wo du anfangen sollst. Schau dir mal bei Jana das Ballett an, weil da können wir halt dieses Üben und auf diesen Weg gehen. Selbst wenn wir im Alltag das Gefühl haben, ich habe den Kopf nicht dafür. Ja, da haben wir dann unsere Zeit. Es ist eigentlich was, was Spaß macht. Also Tanzen macht eigentlich Spaß, wenn wir uns nicht die ganze Zeit im Kopf erzählen müssen. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, dort ja mit uns zu üben und auch uns kennenzulernen und festzustellen, wann kommt das wieder? Wann kommt der Quatsch hier im Kopf? Wann friert
Genau.
mein Körper ein?
Was ich da so liebe, ist eben, dass wir dann nicht in diese Themen, in diese Details einsteigen müssen, sondern wir lösen das einfach über den Körper und über die Energien, die dann durch den Körper fließen. Und das schätze ich eben, gerade auch in der Arbeit mit dir war das einfach so spannend, weil du ja auch schon so lange dabei bist, ne? Genau, also da kann ich, wenn ich das darf, hier nochmal dazu sagen, also der nächste Einführungskurs, falls du noch gar keine Erfahrungen hast, wäre dann der 8. Mai. Genau, das ist dann nach dem Kongress, startet am 8. Mai. Und das ist ein in sich geschlossener Kurs, das heißt, es sind 8 Abende. Da kannst du dann einfach mal gucken. Diese 8 Abende sind dann abgeschlossen. Du bekommst kein automatisches Abo danach, sondern du machst einfach diese 8 Stunden, lernst die ganzen Grundlagen vom klassischen Ballett kennen und meinen Ansatz zum Ballett. Und dann kannst du danach ganz frei entscheiden, gehst du weiter oder nicht. Genau. Und das Ganze findet natürlich online statt.
Ja. Super,
Das
was ich als
Besondere.
Mutter halt auch total cool finde, weil für mich war das
Und
immer
es
noch.
stört überhaupt nicht, wenn die Kinder da in der Gegend rumflitzen. Das ist normal. Das haben
Ich habe
wir
beim Stretching immer meine Tochter gestillt,
alle. Ja,
aber
genau.
im Unterricht schnell an die Brust, dann wieder zu Papa und wieder ab an die Ballettstange. Also es funktioniert wunderbar.
Ja.
Ja, schick mir gerne auch den Link, dann packe ich das
Danke
gerne noch mit
dir.
dazu, weil ja, genau, ich einfach schön finde. Und so haben wir auch hier dann es wieder rund gemacht mit, dass ich dich all vorgestellt habe als meine Balletttrainerin und so habt ihr
Im
die.
Kongresspaket gibt es auch einen schönen Bonus für den Einführungskurs. Also. Ja,
Vielen,
super.
vielen Dank. Ich
Ich
fand es
danke
super
dir.
inspirierend. Ich fand es sehr schön, auch für mich, also ganz egoistisch, einfach für mich, das von dir zu hören, obwohl wir ja wirklich vorher über dieses Thema so noch nie gesprochen haben, obwohl wir uns so lange kennen, aber haben wir so über Elternsein und unsere gemeinsamen Erfahrungen gar nicht so gesprochen. Und es war super schön für mich, das auch mal von dir zu hören, wie du das erlebst und wie du das siehst. Und ja, danke für deine Offenheit, für deine Inspiration und für deine Zeit. Und ich freue mich total auf unser Interview im Kongress dann, wo ich dich interviewen darf. Also wenn ihr da dann noch mehr über Ballett erfahren wollt, dann dürft ihr dann auch, gehen wir noch ein bisschen in die Tiefe. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ich würde sagen, wir auch ein ganz großes Hoch und Dankeschön an meine Kinder,
Die
die hier
Kinder haben gut durchgehalten.
cool mitgemacht haben und die jetzt gerade hier alleine spielen, nebenher, weil ich schon 10-mal gesagt habe, wir sind gleich fertig. Ja, dafür, dass hier drei Kinder rumturnten, haben wir es doch dann relativ gut trotzdem hingekriegt. Die andere Alternative wäre, dass ich hätte ausmachen müssen. Habe ich auch schon oft genug getan. Also, dass wir hier durchgekommen sind, ist auch meinen Kindern zu verdanken. Danke euch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an dich, an deine Kinder, dass sie durchgehalten haben für den Platz, für den Raum, den du mich hier bietest.
Ja,
Ja.
von Herzen gerne. Ich hoffe, dass es ganz viele finden in unserer Community, aber auch außerhalb unserer Community, die beim Kongress dabei sind. Ich glaube, dass der sehr inspirierend und augenöffnend sein kann und dass wichtig ist, dass wir
Das waren
solche Dinge
zumindest
auch.
die Rückmeldungen bisher. Das macht mich natürlich sehr glücklich, dass ich wirklich das erreiche, weil das war mein Ziel und dass ich das erreichen konnte. Das hat mich natürlich sehr, sehr glücklich gemacht, ja.
Super schön. Ich
Ja.
wünsche dir einen wundervollen Tag.
Wünsche
Wir
ich dir
sehen
auch.
uns ganz bald wieder. Ganz
Genau.
liebe Grüße.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.